Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Heute mit Charlene Rogal.
Immer auf gepackten Koffern sitzen. Für manche ist das nicht so richtig vorstellbar. Vielleicht ist es auch furchtbar, aber andere, die leben und die lieben das. Wir sprechen heute darüber, wie es ist, immer unterwegs zu sein. Dazu hört ihr Psychologin Caroline Müller. Mit ihr klären wir mal, was es mit uns macht, wenn wir von Ort zu Ort ziehen. Und diesen Lebensstil, den zieht Caro Klose durch. Ihr Reisepass ist komplett durchgestempelt mit Anfang 30. Seit sie 16 ist, zieht sie durch die Welt. Schule in Indien, Studium in England, New York und Berlin. Für ihre Jobs bei der UN, da ist sie nach Ägypten, Kenia und auch in Krisengebiete wie Haiti gereist. Caro, was war denn mal die längste Zeit, die du an einem Ort gelebt hast?
3 Jahre lang in England fürs Studium.
Das ist jetzt nicht so viel.
Nee, und jedes Jahr auch in einem anderen Studentenzimmer die Ferien, die Semesterferien auch immer wieder zurück in Deutschland, um Miete zu sparen, also ja.
Woher kommt denn dein Fernweh?
Ich glaube, da ist eine prinzipielle Interesse für die Welt und Neugier, Neues zu entdecken. Ich glaube, es ist auch familiär. Schon meine Oma hat immer von den ehemaligen deutschen Kolonien erzählt, die ja schon gar nicht mehr deutsch waren, als sie überhaupt geboren wurde. Aber irgendwie war dieses Interesse besonders für den afrikanischen Kontinent. Meine beiden Eltern waren als Ärzte an einem Krankenhaus in Tansania, bevor ich geboren wurde. Und ich habe mich in unserem kleinen Dorf als Zugezogene Familie oft nicht so als Teil der Gemeinschaft gefühlt oder nicht so, als würde ich dazugehören. Und als ich 11 Jahre alt war, bin ich das erste Mal zu einem internationalen Kindercamp gereist und habe dort 4 Wochen lang teilgenommen und hatte da zum ersten Mal das Gefühl, dass ich irgendwie wie alle anderen bin, weil alle sind verschieden und man muss nicht irgendwie eine bestimmte Art sein oder bestimmte Hobbys haben oder bestimmte Turnschuhe tragen, sondern man kann so sein, wie man ist, weil jeder ist ja verschieden. Und ich glaube, das hat mich irgendwie so angefixt, dass in internationalen Kontexten ich das Gefühl hatte, kann ich besser dazugehören und mehr frei sein, so zu sein, wie ich bin.
Was fasziniert dich so an dieser Rastlosigkeit? Also immer wieder packen, umziehen, verabschieden, neue Menschen?
Ja, also die ersten Sachen, die du erwähnt hast, sind, glaube ich, so die Sachen, die ich nicht so gerne mag, packen an erster Stelle, Leute verabschieden, aber neue Menschen, ich glaube, das ist das Stichwort, auch die Herausforderung, nie irgendwo zu bequem zu werden, sondern immer Neues zu entdecken, immer neu mich an einen Ort gewöhnen und ja, ich glaube, dieses Interesse an Neuem und neuen Leuten, neuen Kontexten.
Gab es mal einen Moment, an dem du dachtest, hier will ich für immer bleiben?
Nee.
Krass.
Ich glaube, also überall, wo ich war, war immer vom Vornherein zeitlich begrenzt. Entweder weil es Studium war oder mein Arbeitsvertrag zeitlich begrenzt war. Ich hatte einfach noch nie überhaupt wirklich die Möglichkeit, unbegrenzt an einem Ort zu sein, hatte das auch irgendwie nie im Kopf. Natürlich im Urlaub, Orte wie Cape Town oder San Francisco haben mir total gefallen und dachte, oh ja, hier zu leben wäre ja toll. Aber wirklich so an einem Ort, nee, diesen Gedanken hatte ich noch nie.
Und lebst du denn auch quasi die ganze Zeit so, dass du alles in einen Koffer packen könntest und weiterziehen könntest?
Naja, also dafür, dass ich so viel reise, sagen immer meine Freunde, habe ich immer viel zu viel Gepäck. Also aus den USA bin ich jetzt mit 7 Koffern zurückgereist.
Wow,
also,
das ist doch Übergepäck, das ist teuer, oder?
Ja, aber es ist immer noch günstiger als ein Container. Also ich meine, ich kann jederzeit einen Koffer packen, in dem ich alles dabei habe und damit klarkomme, aber ich häufe natürlich schon Sachen an. Aber jetzt zum Beispiel wenig Möbel oder keine Möbel, die ich nicht verschmerzen kann.
Du hast neue Menschen angesprochen, dass dich das reizt, unterschiedliche Begegnungen zu machen. Da ist doch bestimmt auch das ein oder andere Mal eine Liebe dabei gewesen. Wie machst du das dann?
Ja, ich glaube, das ist auch mit ein Grund, weswegen ich mich gerade frage, wie lange ich diesen Lebensstil noch weitermachen möchte. weil ich glaube, das ist mit Abstand das Schwierigste. Das sehe ich auch bei anderen Leuten. Ja, also das hat manchmal schon meinen Ortswechsel mit beeinflusst. Mhm. Aber
nicht dazu geführt, dass du mal länger geblieben bist.
Doch, ich bin einmal zurückgekommen. Aber es ist absolut schwer. Und besonders, wenn man einen Partner hat, der nicht den gleichen Berufsfeld hat oder ähnliche Einstellungen zum Umherziehen. Ja, und viele in unserer Branche bleiben deswegen auch Single oder die Beziehungen halten nicht lange.
Hast du denn einen Dating-Tipp für so alle, die mal neu in der Stadt sind? Ist es bei dir Tinder oder dann doch lieber ausgehen? Also wie hat es bei dir funktioniert?
Also jetzt breche ich sozusagen meine eigenen Prinzipien, weil ich immer sage, dass ich Salsa-Tanzen nicht zum Dating nutze. Aber zwei Hobbys, die mich überall auf der Welt eigentlich immer begleiten, selbst im Sudan, wo das nicht wirklich legal ist, sind eigentlich immer Fußball und Salsa-Tanzen gewesen. Weil das gibt's eigentlich überall auf der Welt und dadurch habe ich immer lokale Leute kennengelernt, aber auch internationale Freunde. Und das war eigentlich immer so für mich die beste Möglichkeit, auch außerhalb der Arbeit Leute kennenzulernen.
Also ich nehme mit Hobbys und dann darüber gehen.
Genau.
Deine letzte Beziehung, die war ja auch mit einem Nomaden. Ist es für dich Pflicht, dass dein Partner diese Leidenschaft teilt? Oder wünschst du dir vielleicht eher jemanden, der nicht so drauf ist und dich mal hält?
Ja, also da würde ich mal sagen, bin ich noch so ein bisschen, ich habe beides probiert und ich glaube mit jemandem, der das überhaupt nicht nachvollziehen kann und diese Freude am neue Orte kennenlernen und Reisen nicht teilt, glaube ich, wäre es schwer. Mhm. Aber manchmal sehne ich mich auch nach jemandem anderen, der so ein bisschen mehr Beständigkeit im Leben hat als ich selbst.
Du bist ja seit kurzem wieder in Deutschland. Wie geht's dir hier, jetzt wo du hier wirklich bist und erstmal bleibst?
Ich habe mich dabei ertappt, dass wenn Leute mich fragen, bist du zurück, sage ich immer, naja, bis auf Weiteres. Also obwohl es eigentlich von außen keinen zeitlichen Limit gibt, schränke ich das immer ein, so wie ich es halt gewöhnt bin, dass ich überall immer nur temporär bin. Ja, also ich ertappe mich schon dabei, dass ich trotzdem noch Sachen außerhalb von Deutschland mir organisiere. Also gerade bin ich für eine Weiterbildung in London und im Frühjahr bin ich am Überlegen, wieder nach Äthiopien für eine Reise zu reisen. Ja, also ich finde es einerseits schön, weil ich mich auch um viele Sachen kümmern kann und Zeit mit meiner Familie verbringen kann und alten Freunden, das so über die Jahre links liegen geblieben war. Aber manchmal habe ich auch ein bisschen Angst zu versacken, oder?
Mal länger als 3 Jahre irgendwo zu bleiben, furchtbar.
Genau, so ein bisschen. Besonders, weil ich momentan wieder auf dem Dorf lebe, wo ich herkomme. Und das ist einfach schon ein großes Kontrastprogramm.
Hat sich da viel verändert? Sicherlich, oder? Oder ja, hast du da überhaupt noch dein Kinderzimmer? Wie sieht's da jetzt aus?
Mein Kinderzimmer ist eher, würde ich mal sagen, eine archäologische Grabstätte, Ausgrabungsstätte, weil so jeder...
Ja, Abstellkammer.
Genau.
Ja, also, liebe Grüße an Mama an dieser Stelle.
Genau, an meine Mutter und meinen Vater. Ja, weil einfach jede Kartonlage ist ein anderes Land oder eine andere Lebensphase. Mhm. Ja, in Deutschland, Hanau hat mich natürlich mitgenommen und so die, was sich anfühlt wie Aufschwung oder Salonfähigkeit von rechten Gedankengut, das macht mir Angst, besonders weil ich dankbar bin, dass ich in vielen Ländern ohne Angst leben konnte. Das macht mir Angst und das ist auch eine Sache, die ich bemerke als Veränderung.
Was für Schlüsse ziehst du da persönlich raus für dich?
Ich glaube, manchen Leuten, vielleicht wird es mir gut tun, ein bisschen mehr an einem Ort zu bleiben, aber ich glaube, anderen Leuten wird es gut tun, mal ein bisschen rumzukommen und selbst in der Minderheit zu sein und selbst mal auf andere Leute angewiesen zu sein oder kulturell unsicher zu sein, wie man sich jetzt richtig verhält. Ich glaube, das würde einfach helfen, mehr Verständnis für andere Leute aufzubringen, die sich vielleicht nicht adäquat oder in der Kultur anders verhalten.
Und wo siehst du dich perspektivisch in der Zukunft?
Also momentan fange ich an zu merken, wie schön das ist, nach so vielen Jahren wieder näher an meiner Familie zu sein. Ich bin gerade Tante geworden, meine Eltern werden älter. Alte Freunde freuen sich auch, dass ich nicht nur ein paar Mal im Jahr da bin, sondern länger. Aber ich glaube, Reisen und vielleicht auch kurze Zeit für Kurzeinsätze im Ausland arbeiten wird weiterhin, glaube ich, Teil meines Lebens sein.
Ja, so ganz lassen kann sie es dann halt doch nicht, die Caro.
Deutschlandfunk Nova. Expats oder digitale Nomaden. Sie reizt es, im Ausland oder von unterwegs zu arbeiten. Das ist aber nicht immer so easy und auch nicht immer cool und Kategorie Selfie vom Laptop am Strand. Caroline Müller ist Psychologin und macht ihre Beratungen online. Sie ist seit über 6 Jahren selbst digitale Nomadin. Zuletzt war sie in Tunesien, gerade ist sie in Deutschland und wir haben mit ihr gequatscht. Caroline, was macht es denn mit einem, wenn man nie ein festes Zuhause hat, sondern ganz oft das Land wechselt?
Naja, das macht natürlich erstmal so insofern was mit einem, dass einem die Stabilität einfach fehlt im Leben. Ne? Dass die Umstände wechseln sich ständig. Das heißt, das Land und die Kultur, in der man sich befindet, ist einfach jedes Mal anders. Und das fehlt einem natürlich dann der Halt im Leben. Und das kann einen schon ganz schön aus der Bahn bringen.
Mit welchen Problemen kommen da Menschen zu dir beziehungsweise in deine Online-Sprechstunde?
Ich habe häufig Leute, die entweder digitale Nomaden, Expats oder Weltreisende werden, oder ich begegne denen auch auf meinen eigenen Reisen, die so ein bisschen diesen Lifestyle leben in der Hoffnung, vor den eigenen Problemen wegzulaufen. Und das kann natürlich alles sein, von Ängsten, Familienproblemen, Selbstzweifeln, Depressivität, ja. Aber die Erfahrung zeigt natürlich, dass man auch am Strand unter Palmen ganz traurig sein kann. Und vor allen Dingen, wenn wir, wie gesagt, unser gewohntes Umfeld verlassen, dann kann das sehr destabilisierend wirken. Aber häufig ist es auch so, dass vor allen Dingen so digitale Nomaden und Auswanderer auf mich drauf zukommen in der Online-Beratung und sich eigentlich vorgestellt hatten, dass es jetzt eine ganz aufregende Zeit in ihrem Leben wird und dass sie endlich ihren Traum leben können und ganz viele Abenteuer erleben. Und dann merken sie auf einmal, dass dieses Leben eben doch ganz anstrengend sein kann und dass ihnen möglicherweise auch Techniken fehlen, um mit Problemen umzugehen, die digital Nomaden und Expats eben häufig betreffen.
Was kann man denn machen, wenn man diese Erwartungshaltung hatte? Alles wird ganz aufregend und dann ist es nicht so.
Erstmal die Erwartungshaltung relativieren wahrscheinlich, ne? Sich erstmal fragen, ob das wirklich die Realität ist oder ist, ob das eben sehr viel Schein ist, weil wir müssen anerkennen, dass dieser Lebensstil als digitaler Nomade eben auch mit Schwierigkeiten kommt und eben nicht alles rosarot ist. Und eben nicht ganz so, wie es uns auf Instagram verkauft wird von anderen digitalen Nomaden, die gerne diesen Lifestyle an Normalos, in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal, verkaufen wollen. Die Realität ist eben anders und erstmal braucht man so einen Reality-Check. Und da kommt es natürlich auch darauf an, sich mit den Schwierigkeiten dieses Lebens auseinanderzusetzen. Das ist der erste Schritt und eben nicht auf dieser rosaroten Wolke weiter durch die Welt zu schweben.
Was können da noch Schwierigkeiten sein? Du hast gesagt, Kulturschock, eine hohe Erwartungshaltung.
Genau, also erstmal ist es ganz klar, dass man eben Stress aufgrund der veränderten Lebensumstände hat. Also der Kulturschock, Freundschaften nach Hause aufrechtzuerhalten oder neue Beziehungen im Ausland aufzubauen. Man muss eine erschwingliche Unterkunft finden als digitale Nomade. Das klingt recht einfach, aber es ist doch relativ kompliziert. Stell dir vor, du müsstest jede Woche eine neue Wohnung in Berlin suchen.
Das, oh Gott.
Also es ist anstrengend.
Einmal 5 Jahre reicht schon.
Genau. Digitale Nomaden brauchen guten Platz, um möglichst sofort wieder mit der Arbeit anfangen zu können oder auch sich einfach nur an die örtliche Ernährung umzustellen, ist relativ anstrengend. So, wenn du überlegst, wie viele Gewohnheiten du in deinem normalen Leben hast, die das relativ locker so, weiß ich auch nicht, vonstatten gehen lassen, ja. Das hat man als digitaler Nomade nicht unbedingt. Und bei vielen Leuten merke ich halt auch, dass die sich selbst ganz viel Druck machen, indem sie sich eben nicht genug Zeit geben, sich an Gegebenheiten anzupassen oder auch so viele Erlebnisse wie möglich in eine kurze Zeitspanne pressen wollen. Ja, diese ganz berühmte Fear of Missing Out, also diese Angst, was zu verpassen, genau, FOMO. Viele Probleme für digitale Nomaden sind natürlich auch finanzielle Sorgen einfach, weil viele digitale Nomaden sind Freiberufler. Das heißt, der Druck, Geld zu verdienen, ist relativ hoch. Und auch ein Leben am anderen Ende der Welt muss halt finanziert werden. Flüge, Visum, Wohnung, ne, all das. Und viele neigen dann schon dazu, sich so ein bisschen zu überarbeiten und eben ständig diesem Idealbild hinterher zu hetzen, wie es denn sein sollte.
Du hast auch gerade Freunde angesprochen. Ich frage mich gerade, wie man es dann schafft, gleichzeitig Kontakte zu pflegen und sich dann aber immer wieder neu zu vernetzen und neue Leute kennenzulernen.
Naja, vielleicht merkst du das bei dir auch, dass Freundschaften sich häufig auch so auf die ganz wesentlichen Leute konzentrieren. Das heißt, bei mir persönlich ist es auch so, dadurch, dass ich viel reise, habe ich schon immer noch viele Freunde in Deutschland. Aber natürlich leiden auch manche Freundschaften darunter, dass man eben sich nicht so regelmäßig sieht. Und da gehört es dann einfach dazu, dass man versucht, regelmäßig in Kontakt zu gehen, dass man auch versucht, am Leben des anderen, auch wenn der tausende Kilometer entfernt ist, teilzunehmen, ja, oder teilzuhaben, dass man sich informiert, dass man regelmäßig in Kontakt ist, dass man sich besucht oder halt auch einlädt auf Besuch. Das ist gar nicht so leicht, ne? Und gleichzeitig trotzdem noch offen für neue Leute zu sein. Und das ist ein großes Problem, auch unter den digitalen Nomaden, so dieses Thema Einsamkeit.
Ja, was macht man da?
Was macht man da? Ja, erstmal vielleicht das Problem, ne? Woher kommt das überhaupt? Weil ist ja schon irgendwie suspekt. Wir reisen in der Welt umher. Eigentlich müsste man erwarten, dass wir alle nur gute Laune haben und die ganze Zeit miteinander rumhängen und Cocktails am Strand trinken. Aber selbst wenn es so Hotspots gibt wie Bali oder Chiang Mai, wo ganz viele digitale Nomaden sind, ist es eben schon so, dass da ganz viel Bewegung in der Community herrscht. Das heißt, viele Leute kommen und gehen. Es sind so häufig auch wechselnde, oberflächliche Freundschaften. Und das sorgt dann natürlich schon für Einsamkeit. Und manchmal auch so Freundschaften auf Distanz sind gar nicht so leicht. Vor allen Dingen für digitale Nomaden, die eben finanziell noch nicht ganz so sicher auf zwei Beinen stehen und mal eben nicht das Land wechseln können, um neue Freunde zu sehen oder wieder zu treffen, ne? Und auch Expats sind manchmal in so einer Art Blase, wo sie nur die Kollegen von der Arbeit treffen. Also wichtig ist erstmal, dass man wirklich auch rausgeht.
Also das wäre quasi jetzt die Strategie, um diese Einsamkeit zu überwinden. Erstmal raus aus seinem Schneckenhäuschen.
Genau, raus aus dem Schneckenhaus, weg vom Computer. Viele digitale Nomaden, auch wenn das Idealbild immer so ist, wir arbeiten nur 3 Stunden die Woche, verbringen doch unglaublich viel Zeit an ihrem Computer. Und das dann meistens in ihrer Unterkunft, in ihrer Wohnung, was auch immer. Und eben nicht in sozialen Orten. Also ich kann in einem Café logischerweise keine psychologische Beratung durchführen. Das geht ja gar nicht. Und meine Buchhaltung mache ich auch nicht unbedingt an einem Ort, wo andere Leute gerade am Schwatzen sind. Das heißt, rauszugehen, Routinen aufzubauen, auch sich ganz bewusst zum Beispiel einen Sportkurs zu suchen, da wo man gerade ist. Oder an einem sozialen Event irgendwie teilzunehmen, zu einem Konzert zu gehen, raus aus dem Schneckenhaus. Eigentlich ist die Strategie bei einem digitalen Nomaden genauso wie bei jemandem, der irgendwo fest etabliert in seiner Heimat ist.
Du arbeitest ja selbst seit über 6 Jahren als digitale Nomadin. Warum hast du dich für diesen Lebensstil entschieden?
Ich glaube, die Wanderlust wurde mir einfach in die Wiege gelegt. Also ich wollte schon immer viel reisen und hatte aber keine Ahnung, wie ich das machen kann und habe deswegen erstmal den klassischen Weg gewählt und habe dann irgendwann, ich sage jetzt mal, Blut geleckt. Ja. Ich habe mir eine Auszeit in Kanada genommen und habe dann einen Programmierer kennengelernt, der ortsunabhängig gearbeitet hat. Und ich war unglaublich neidisch. Ich wollte das auch und habe mich geärgert, dass ich kein Programmierer bin. Und
stimmt, man denkt dann immer so natürlich schnell an so klassische Online-Berufe.
Ne? Richtig, ja, so Grafikdesigner, Programmierer. Ne? Und ich habe dann mich geärgert und habe gesagt, als Psychologin ist das nicht möglich. Und ein paar Tage später hatte ich den Gedanken, halt, warum eigentlich nicht? Weil ich Skype ja auch mit Freunden und Familie. Und warum soll es dafür nicht auch eine Möglichkeit geben, das in der Psychologie umzusetzen? Und für mich ist das eine unglaublich schöne Sache, weil ich kann halt eben auch ortsunabhängig sein, kann viel reisen. Meine Klienten können auch überall auf der Welt sein. Wir sprechen per Videoanruf. Und natürlich, das Reisen an sich beeinflusst mich natürlich auch als Person. Also ich habe viele Jahre in Asien gelebt und habe mich in meiner Arbeit auf buddhistische Psychologie spezialisiert. Und also ich habe dadurch auch meinen eigenen Horizont ein bisschen mehr erweitert. Und was mir natürlich auch Freude macht, ist, dass ich natürlich nicht ganz so viel oder nicht ganz so viel arbeite vielleicht wie eine Psychologin in einer Klinik. Und ich bin auch sehr viel flexibler. Dadurch, dass ich Freiberufler bin, kann ich mir meine Zeit besser einteilen und kann natürlich auch so andere Projekte machen, die mir am Herzen liegen.
Inwiefern machst du denn Dinge gleich? Also inwiefern hast du Routinen, wenn du umherziehst?
Routinen sind unglaublich wichtig. Das ist auch das, was ich durch die Reisen gelernt habe. Also ich habe durch das Reisen viel über mich gelernt. Ich weiß, was mir wichtig ist. Ich weiß, was ich brauche, um ausgeglichen zu sein. Und ich weiß, wie ich meinen Tagesablauf gern gestalte und welche Gewohnheiten mir gut tun. Und Routinen sind natürlich was, was uns unglaublich viel Stabilität und Sicherheit gibt, nicht wahr? Und ich finde es immer ziemlich witzig, wenn ich mit den Leuten zu Hause spreche. Die fragen mich immer, wie ist denn dein Alltag? Und ich sage, ich wasche genauso meine Wäsche und ich koche genauso und ich gehe einkaufen. Und das ist eigentlich fast wie zu Hause, aber es ist halt jedes Mal einem anderen Ort. Und das ist dann so ein bisschen das Aufregende. Aber wenn ich keine Routine hätte, würde ich in meinem Geschäftsmodell oder in meinem Unternehmen mich überhaupt nicht weiterentwickeln können. Ich würde meine Aufgaben nicht erledigen können. Und ich wäre vielleicht auch gar nicht so ausgeglichen, weil wenn du jeden Tag irgendwie was anderes machst, kommst du vielleicht auch nicht unbedingt ganz so weit. Und es ist natürlich auch unglaublich viel Unsicherheit im Leben dabei.
Du hast ja deine Routine, aber ziehst ja dann trotzdem auch immer wieder weiter. Wie oft wechselst du denn den Ort? Und würdest du sagen, es gibt da irgendwo ein gesundes Maß?
Es gibt bestimmt ein gesundes Maß. Ich erlebe das häufig bei Klienten in der psychologischen Beratung, dass sie so 2 Nächte hier und 2 Nächte da sind, Stichwort FOMO. Und das führt meiner Meinung nach zu einem Reiseburnout. Also es ist einfach irgendwann zu viel, weil man sich gar nicht die Zeit gibt, sich an Gegebenheiten anzupassen. Ich persönlich bin eher langsam reisend. Das heißt, ich bin mindestens 1 Woche an einem Ort. Das hat natürlich auch was damit zu tun, dass ich halt arbeite und arbeiten und reisen gleichzeitig, da bin ich am Abend durch, das geht gar nicht.
Ja, 1 Woche, ich finde, das hört sich jetzt nicht so langsam an, aber...
Ja, also es ist sozusagen das Kürzeste, aber es passiert auch mal, dass wenn mir ein Ort richtig gut gefällt, dass ich 2, 3, 4, 5 Monate da bleibe. Also jetzt, du hast ja schon im Vorspann gesagt, dass ich gerade aus Tunesien komme, da war ich jetzt 2 Monate und da hatte ich auch wirklich meine Routine etabliert. Ich hatte ein Yoga-Studio um die Ecke, ich hatte einen Gitarrenlehrer, also ich bin da schon gut etabliert und das fühlt sich dann halt auch immer wie so ein Stück Heimat vielleicht an, ja, oder zumindest einfach dieses Berechenbare. Ich kenne den Ort. In der Regel ist es so, dass ich das doch schon ein bisschen langsamer mache als vielleicht jemand, der nicht unbedingt nebenbei arbeitet. Also das ist, glaube ich, auch der ganz wichtige Unterschied zwischen digitalen Nomaden und Weltreisenden, ne? Also wir haben noch nebenbei Arbeit zu tun. Aber ich freue mich auch schon wieder auf was Neues, weil danach fliege ich in die Türkei und ich war noch nie in der Türkei und ich habe eigentlich keine Ahnung von der Türkei und springe da mal wieder ins kalte Wasser. Und das ist auch das, was ich an diesem Lebensstil so unglaublich schön finde. Er ist anstrengend, genau wie jedes andere Leben eben manchmal auch anstrengend ist. Aber es bietet auch unglaublich viele schöne Erlebnisse und das macht mir unglaublich viel Freude.
Digitalnomadin Caroline Müller habt ihr hier bei uns gehört und sie selbst hat auch einen Podcast mit Psychologie und Laptop um die Welt heißt er.
Deutschlandfunk Nova.
Nirgendwo zu Hause, wie es ist, immer unterwegs zu sein. Das war hier heute Thema. Als digitale Nomadin zu arbeiten, das klingt aufregend. Aber es kann auch echt eine harte Kiste sein, das haben wir heute gehört. Und am Ende, dann zieht es die meisten vielleicht doch auch wieder an den einen Ort, wo auch immer der sein mag. Das war's hier von uns. Bis morgen. Mein Name ist Charlene Rogal und wir hören uns bei der nächsten Folge ab 21.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.